Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hallo am Dienstag bei der Plattform. Heute zu Gast ist Claudia Schumann. Sie ist Geschäftsleiterin vom Hospiz Ulm und ich bin Carmen Santiago. Hallo.
Hallo.
Erstmal vielleicht, wer bist du, woher kommst du, was hast du gemacht?
Also, wer bin ich? Claudia Schumann, hast du ja schon gesagt. Ich bin seit 13 Jahren Geschäftsleiterin im Hospiz in Ulm. Von Haus aus Sozialpädagogin und habe noch Betriebswirtschaft dazugesattelt, weil ich mich beruflich immer in so Leitungspositionen wiedergefunden habe und ich habe gedacht, das ist eine gute Mischung. Ein Ziel von mir war eigentlich immer, in Non-Profit-Organisationen zu arbeiten und wirken dann auch wirklich mit einer sinnvollen Aufgabe zu verbinden. Und da hatte ich jetzt das Glück, im Hospiz Ulm seit 13 Jahren die gesamte Aufbauarbeit zu leisten. Es ist echt ein großes Glück, so einen Job machen zu dürfen. Und ich habe hier dieses ganze Potenzial, was war an Entwicklungsmöglichkeiten, von zuerst nur einer Hauptamtlichen, das war ich, bis zum heutigen Tag. Wir haben jetzt 28 Hauptamtliche und wir sind von damals 30 Ehrenamtlichen auf jetzt 130 Ehrenamtliche, haben uns entwickelt. Und ich denke, das hat einfach unglaublich Spaß gemacht. Und wir haben heute ein Angebot, das Hospiz Ulm jetzt geben kann. Das reicht von der ambulanten Sterbebegleitung über Sitzwachen, ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst bis hin zum stationären Hospiz mit 10 Betten, jetzt seit 3 Jahren am Michelsberg.
War das denn schon früher bei Ihnen so, dass Sie schon während dem Studium gedacht haben, ach, irgendwie hier mit den Zahlen alles schön und gut, aber so ganz mein Ding ist es nicht?
Ich habe zuerst Sozialpädagogik studiert. Das ist also mein Grundberuf und es war eher so, dass ich mich habe auf der Welle dieses Sozialen erstmal so ein bisschen treiben lassen, bis ich dann gemerkt habe, also man muss auch im Sozialen, auch im Non-Profit-Bereich gut leiten und führen können. Ich muss dort anders leiten und anders führen als in einem ganz normalen Betrieb oder Unternehmen oder einer Firma. Und das hat mir schon immer Spaß gemacht, aber zu meiner Absicherung und denke ich einfach auch sinnvoll war es, das Betriebswirtschaftliche dazu zu nehmen, um dann hier so eine gute Mischung an diesen sozialen Kenntnissen und dem Betriebswirtschaftlichen zusammenzuführen.
Eben und jetzt im Hospiz Ulm, wie ist das aufgebaut, wie muss ich mir das vorstellen?
Hospiz Ulm ist ein eigener, eingetragener Verein. Und das finde ich auch sehr gut so. Es sollte die Hospizarbeit, die ist vor 20 Jahren, jetzt sagen 22 Jahren nach Ulm gekommen, eine Handvoll sehr engagierter Frauen, auch charismatischer Frauen, haben sich zur Aufgabe gemacht, dass das Thema Tod und Sterben aus der Tabuzone herausgenommen, wieder in das Leben integriert werden soll. Und dass wir unsere sterbenden und schwerstkranken Menschen nicht abschieben in die Krankenhäuser oder die Pflegeheime, sondern wirklich uns auch ein Herz fassen, den Mut nehmen und uns trauen, das wie früher zu Hause hinzukriegen. Und da wollte die Hospizbewegung vor über 20 Jahren eben mit einsteigen und die Familien unterstützen. Aus dem heraus ist das gewachsen, was wir gesehen haben, nicht in allen Fällen reicht es hospizlich zu unterstützen im häuslichen Bereich, sondern eben auch das stationäre Hospiz mitzuentwickeln. Das kam dann 2001 dazu und dann kam noch eine Spezialität, die Kinder- und Jugendhospizarbeit 2006.
Ja, das war dann nochmal bestimmt ganz schön intensiv nochmal mit Kindern ist ja nochmal was anderes als Erwachsene. Da muss man wahrscheinlich auch viel Lobbyarbeit betreiben, oder?
Kinderhospizarbeit ist ganz anders als die Hospizarbeit im Erwachsenenbereich. Also ich muss jetzt hier noch sagen, wir haben kein stationäres Hospiz für Kinder. Das ist auch in Ulm gar nicht vorgesehen. Wir haben einen ambulanten Hospizdienst, das heißt ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon einen Einführungskurs gemacht haben, also schon Hospizbegleiter sind, machen noch zusätzlich eine Ausbildung und begleiten dann die Familien, in denen ein Kind oder Jugendlicher schwerst krank und sterbend ist. Die Begleitungen dauern in aller Regel sehr lange und sind sehr intensiv. Also von den Hospizbegleitern wird wirklich sehr viel abverlangt. Und ich denke, hier haben wir ein ganz besonderes Spektrum in der Hospizarbeit abgedeckt. Es geht da auch darum, dass die Ehrenamtlichen die Geschwisterkinder begleiten, weil die Eltern sich doch sehr stark um die Kinder selber kümmern, um die Sterbenden. Aber die Geschwisterkinder fallen oftmals hinten raus. Die sollen funktionieren, die müssen irgendwie gut tun, weil alle Energien schon gebündelt sind. Und hier haben die Hospizhelfer eine wesentliche Aufgabe, sich um die Geschwisterkinder mitzukümmern. Lobbyarbeit, ich denke, Lobbyarbeit ist eher insofern notwendig, dass man Familien, die ein sterbendes Kind haben, dass man denen rüberbringt, dass Hospiz heißt ja auch wirklich Abschied nehmen. Und das heißt auch, dass diese Eltern ganz konkret sich damit auseinandersetzen müssen, ihr Kind wird an dieser Krankheit sterben. Und das ist eigentlich das Schwierigste. Da sind wir schon oft in die Situation gekommen, dass dann die Eltern gesagt haben, ja, aber nennen Sie sich anders, sagen Sie nicht, dass Sie vom Hospiz sind. Das tun wir aber trotzdem nicht. Und da ist schon noch Lobbyarbeit notwendig, dass mit dem Begriff Hospiz nicht immer nur dieses negative Sterben und was weiß ich, alles düster und dunkel verbunden ist.
Ist es denn bei euch düster und dunkel?
Keineswegs. Nein. Es ist überhaupt nicht düster und dunkel. Sie müssen es vielleicht auch so vorstellen, wenn jemand zu uns ins stationäre Hospiz kommt, dann kommt er oft nach einer langen Odyssee über die Krankenhäuser. Es sind Therapien gelaufen, die haben angeschlagen oder auch nicht. Aber letztlich wurde von der kurativen Medizin Abschied genommen und auf die Palliativmedizin der Fokus gelegt. Und so kommen die Menschen ins stationäre Hospiz und haben eigentlich oft schon den Zugang zu ihrer eigenen Persönlichkeit verloren. Sie sind oft über Jahre hinweg in Krankenhäusern verschoben, verwaltet, fremdbestimmt. Und die kommen bei uns dann relativ flott zur Ruhe. Und man merkt auch, wie gut ihnen das tut, jetzt plötzlich wieder die Bestimmung über das eigene Leben zu kriegen. Wann stehe ich auf? Wann frühstücke ich? Was frühstücke ich? Wann dusche ich und wann gehe ich ins Bett? Das merkt man, dass es für die Menschen ganz wichtig ist und dass sie da wieder so zur Ruhe kommen, nicht mehr dauernd untersuchen, nicht mehr irgendwelche Untersuchungsergebnisse, sondern loslassen, sich auch so ein Stück ergeben. Soll aber nicht heißen, dass diese Menschen ständig dran denken, dass sie jetzt dann demnächst sterben, sondern es ist so, dass wir wirklich sagen, diese letzte Lebensphase, diese letzte Lebenszeit, die soll auch mit lebenswerten und mit wertvollem doch gefüllt sein. Das nicht heißt, dass wir das verdrängen, aber das auch nicht heißt, dass wir ständig nur noch jetzt gucken, wann ist der Zeitpunkt. Und man merkt einfach, dass die Menschen, unsere Gäste auch dankbar sind, wenn Ablenkung passiert. Wenn wir einfach miteinander lachen, wenn wir miteinander plaudern, frühstücken, Spiele machen, Musik machen oder wie kürzlich. Da war ein Gast von uns, ist Pferdewirt und er hat sein ganzes Leben lang mit Pferden gearbeitet und liegt jetzt bei uns, ist also sehr, sehr schwer krank und wird wirklich nicht mehr lange leben und sagte dann, also er will unbedingt noch gern ein Pferd streicheln und ein Pferd, das möchte. Und dann haben wir überlegt und eine Krankenschwester von uns hat so einen Gaul und wirklich eine ganz, ganz tolle und hat die eben in ihren Hänger gepackt und ins Hospiz gefahren. Und dann konnte er dann den Kontakt zu dieser wirklich toll, zu dieser wirklich tollen Stute, zur Missy aufnehmen und war überglücklich. Und mir selber hat es einfach also die Tränen in die Augen getrieben. So dieses letzte Wünsche erfüllen, ja, oder spezielles Essen machen. Einfach nochmal wohin gehen, nochmal was erleben. Und wenn es bloß in die Kneipe ist oder ein Obdachloser, der bei uns war, der wurde dann immer noch zum Biertrinken an Karlsplatz gebracht von dem Ehrenamtlichen. So Dinge, so. Und wir selber, wir Mitarbeiter, wir sind eigentlich alle ganz offen und ganz normal. Und bei uns wird viel gelacht und viel. Es ist einfach immer so ein guter Pegel zwischen Ernstem und Traurigem und Tränen und auch Lachen und Feiern und auch Freude haben miteinander.
So engagierte Mitarbeiter und auch das Drumherum, das kostet aber alles Geld.
Ja.
Woher
ja,
kommt das?
Ja. Wir haben unterschiedliche Finanzierungen. Das ist eine ganz komplizierte Geschichte. Der Verein Hospiz Ulm e.V. ist eigentlich der Träger der gesamten Hospizarbeit hier für Ulm, Neu-Ulm und den Alb-Donau-Kreis. Und der Verein selber finanziert sich zum einen über Mitgliedsbeiträge, dann zu einem großen Teil über Spenden. Wir haben Bußgelder und wir bekommen von den Krankenkassen einen Personalkostenzuschuss für unsere Koordinatorinnen. Das sind die Sozialarbeiterinnen, die den Einsatz der Ehrenamtlichen in den Familien koordinieren. Also das ist mal so diese Baustelle ambulanter Hospizdienst, ambulanter Kinderhospizdienst unter dem Dach des Vereins. Das stationäre Hospiz ist finanziell eine viel diffizilere Geschichte und wir haben ein strukturelles Defizit von etwa 150.000 Euro pro Jahr. Das ist fest, das liegt fest, da muss ich einfach gucken, wo kommt das her. Und hier haben wir wieder eine Mischfinanzierung. Wir haben einen Teil über die Krankenkassen, dann einen großen Teil, diese 150 über Spenden. Und dann bekommen wir noch einen Zuschuss vom Förderverein. Der Förderverein ist ein Zusammenschluss der Gebietskörperschaften der Stadt Ulm, Neu-Ulm, Alb-Donau-Kreis, Landkreis Neu-Ulm, der Uniklinik und den beiden Gesamtkirchen, die dort einen Beitrag bezahlen, einen jährlichen, um uns dieses Defizit ein bisschen abzupuffern. Also da kriegen wir vom Förderverein nochmal so rund 60.000, 70.000 Euro je nach Lage. Und so haben wir halt miteinander ein Gebilde von 1,5 Millionen, das ich zusammen für beide Haushalte brauche und insgesamt 300.000, das an Spenden und Zuschüssen bewältigt werden muss.
Wenn jemand das Hospiz in Anspruch nehmen möchte, muss er dann erst Mitglied werden?
Nein, überhaupt nicht. Das ist überhaupt kein Thema, sondern wir gehen davon aus, dass Mitglieder aus reiner Solidarität Mitglied werden. Sie unterstützen uns mit einem Jahresbeitrag von 40 Euro und sind sozusagen dann mittragend, dass dieses Angebot hier für die Region vorgehalten werden kann. Aber wer einen Hospizplatz braucht, der kriegt den vollkommen unabhängig, ob der Mitglied ist oder ob der welche Religionszugehörigkeit. Es spielt keine Rolle, welche Nationalität, es spielen Finanzen keine Rolle, gar nicht. Sondern wer uns braucht, kann zu uns kommen, wird aufgenommen. Und wir wollen uns einfach auch so im ganzen Sinne des Hospizium als gastfreundschaftliches Haus darstellen und sind offen für alle, die Hilfe suchen, die Rat brauchen, die Unterstützung brauchen und so es uns möglich ist, auch die Aufnahme im stationären Hospiz.
Also es wäre theoretisch auch möglich, dass mal Angehörige kommen und einen Rat einfordern, einbrauchen und noch gar nicht da jemand einziehen muss.
Der im ambulanten Hospizdienst, das ist, denke ich, auch ein ganz wesentlicher Teil. Es werden die Familien begleitet, das machen die Ehrenamtlichen, die dafür ausgebildet und weitergebildet werden. Die hauptamtlichen Sozialarbeiterinnen, das sind jetzt mit mir vier, sind für die psychosoziale Beratung und Palliativberatung, aber auch für Fragen, ethische Fragen am Lebensende zuständig. Also dieser Bereich wird dann bei uns abgedeckt in Form von Einzelgesprächen. Man ruft an und wir sind äußerst flexibel. Das muss ich echt sagen, meine Kolleginnen und ich, wenn jemand nur abends um 8 einen Termin wahrnehmen kann, dann ist man halt abends um 8 da. Das ist wirklich so, da schauen wir, dass wir kurze Wege haben, wenn jemand was braucht, dass er das gleich kriegt. Und unser absoluter Vorteil jetzt auch für so psychologische Beratungsgespräche oder psychologische Unterstützung, auch im Bereich der Trauer, das ist das, wir müssen nie vorher die Kosten klären. Wir brauchen keine Überweisungen. Zu uns kann man kommen und man kriegt einen Termin. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil zu klassischen Psychotherapeuten.
Wir hören jetzt ein Musikstück, sind dann gleich zurück mit dem Hospiz Ulm und dröseln das dann noch etwas genauer auf. Was sind da für Leute? Wie geht es denen? Wie geht man damit um? Wie geht es einem auch persönlich damit? Wir hören uns gleich wieder bei der Plattform. Zurück bei der Plattform auf FreeFM. Mein Name ist Carmen Santiago und heute zu Gast ist Claudia Schumann. Die ist die Geschäftsführerin vom Hospiz Ulm. Hallo Claudia.
Hallo.
Wie muss man sich das bei euch vorstellen? Da gehen Leute hin zum Sterben. Verbindet man erstmal mit was Schlechtem?
Ja, mit Sicherheit.
Also wie sind die Wände? Sind die Wände hell? Die Räume groß?
Wichtig ist, dass wir als stationäres Hospiz diesen Charakter eines Ersatzzuhauses anbieten, das aber im Hintergrund die komplette Medizintechnik, die ganze Palette da hat. Also was Palliativversorgung, Palliativpflege und auch die Schmerztherapie mit Schmerz, mit Morphinpumpen und allem. Es ist alles im Hintergrund da, aber es läuft so leise ab und im Vordergrund sieht es aus wie zu Hause eben. Mit Wohnzimmer und großer Wohnküche. Wir haben eine riesige Dachterrasse. Auf die Dachterrasse kann man auch mit den Pflegebetten rausfahren. Und es ist sehr schön, wie sich dann einfach die Menschen auf dieser Terrasse nochmal mit dem Münsterblick erfreuen und mit dem Blick in die Alpen. Und die Zimmer sind, das war mir sehr wichtig, als wir das Haus umgebaut haben. Jedes Zimmer hat eine eigene Architektur. Es unterscheidet sich komplett vom nächsten. Ganz eigene Farbe, ganz eigen eingerichtet mit alten und neuen Möbeln. Da haben wir uns sehr viel Gedanken gemacht, auch über die Farbkomposition. Wie ist es für einen Menschen, der im Bett liegt und meistens an die Decke guckt? Was muss ich da irgendwie auch, was kann ich machen, mit welchen Elementen kann ich spielen? Wir haben uns große Gedanken gemacht, wie das Licht, die Lichtsituation sein kann. Wir wollten eben ein Zimmer haben wie zu Hause und brauchen aber trotzdem was, beispielsweise eine richtig gute Arbeitsleuchte, falls in der Nacht eine Notfallsituation wie eine Blutung eintritt. Und so haben wir dann selber, da sind wir dann so drauf gekommen und haben Gipsvouten gebaut und in die Neonröhren rein mit Alufolie und dann mit Dimmer, so haben wir immer ganz schönes weiches Licht, aber für Notfallsituationen ganz helles. Jedes Zimmer ist ausgestattet mit Fernseher, Kühlschrank und eine Schlafmöglichkeit für die Angehörigen. Das ist ganz wichtig, Angehörige können bei uns mit leben, mit wohnen, mit essen, einfach mit da sein. Die Angehörigen können aber auch sein, ein Hund, eine Katze, ein Vogel, hatten wir schon alles. Und ja, dann schaut man einfach so, dass sich die Menschen dort in ihrem Zuhause so wohlfühlen wie ja, bei sich zu Hause. Und dass wir auch den Charakter nicht einer Pflegeeinrichtung haben. Sagen viele, die zu uns kommen, bei euch riecht es auch ganz anders. Wir arbeiten auch sehr viel mit ätherischen Ölen, sodass bei uns einfach nicht der Krankenhaus-Stereotyp-Geruch da ist. Also wir legen Wert darauf, dass die Einrichtung gemütlich ist und dass es schön ist und alles ganz anders, auch für die Schwestern wichtig, wenn die in ein Pflegezimmer kommen, dass sie nicht sagen, das ist jetzt Zimmer 12 oder Zimmer 10 oder das blaue Zimmer oder das grüne, sondern wirklich Dasein bei dem Gast mit dem Namen. Es ist einfach ganz wichtig, dass jeder Mensch, der zu uns kommt, da abgeholt wird, wie er sich uns präsentiert und wirklich als ganz wichtiger Mensch willkommen geheißen wird. Und das merkt man ganz schnell und ganz deutlich bei uns.
Ich merke, du sprichst immer von Gast. Mhm. Das lässt tief blicken.
Ja, wir verstehen unsere ganze Einrichtung, also unser Haus jetzt am Michelsberg, als ein gastfreundschaftliches Haus. Die Menschen, die bei uns dann einziehen zum Sterben, die gehen einen ganz wichtigen und einen ganz elementaren Schritt. Das ist nicht einfach. Das muss man sich auch immer wieder vergegenwärtigen, dass es für viele jetzt die letzte Bleibe ist, ja, der letzte Ort, wo sie hinziehen und die Brücken nach zu Hause abbauen. Aber sie sind unsere Gäste, sie sind nicht die Patienten, sondern sie sind die Gäste und sie werden auch wie Gäste behandelt bei uns. Und das, denke ich, ist nochmal was anderes, wenn ich in der Familie habe, ich kriege Besuch, ich habe einen Gast, der hat einen anderen Stellenwert wie in einem Krankenhaus jetzt der Patient. Das hat sich bei uns eingebürgert, das ist kein Muss, aber ich finde es auch eine schöne Sprachregelung.
Du hast gesagt, das ist der letzte Ort. Es ist doch gesetzlich geregelt, wie lang vorher bzw. wie lang man sich im Hospiz aufhalten darf. Was ist denn, wenn die Zeit nicht reicht?
Es ist natürlich so, ein stationäres Hospiz ist nicht einfach ein Ort, wo man hingehen kann, wenn man das Gefühl hat, ja, ich sterbe jetzt bald. Und da möchte ich gern hin, weil die sind alle so nett. So geht's natürlich nicht. Wir werden auch von den Krankenkassen unterstützt und zwar nicht unerheblich. Die Krankenkassen bezahlen pro Tag einen Beitrag von 230 Euro pro Bett für jeden Krankenversicherten. Aber sie haben dann natürlich auch dann die Bedingungen. Und eine der Bedingungen ist, dass Gäste, die zu uns kommen und die bei uns aufgenommen werden können, natürlich eine Indikation brauchen. Die Indikation für eine Hospizpflege, für die stationäre Hospizpflege, und die muss der behandelnde Arzt, entweder aus dem Krankenhaus oder von der private Hausarzt, der muss die diagnostizieren und der muss sie uns bescheinigen. In einer sogenannten Notwendigkeitsbescheinigung müssen dann die Punkte festgehalten werden, dass der Gast, der zu uns kommt, tatsächlich an einer unheilbaren Erkrankung leidet, die aller Voraussicht nach in den nächsten Wochen bis Monaten zum Tod führt. Dass keine Krankenhausbehandlung mehr erforderlich ist und dass Palliativpflege notwendig ist, die zu Hause nicht mehr geleistet werden kann. Also all diese Bedingungen muss die Situation hergeben und dann kann der Hausarzt ins stationäre Hospiz einweisen. Was dann aber noch lange nicht heißt, dass wir einen Platz haben. Also wir haben jetzt zwar 10 Betten und damit deutlich mehr als vor 3 Jahren, noch mit 6, aber wir haben immer noch eine sehr, sehr lange Warteliste. Man kann jetzt nicht einfach sagen, ja, dann macht halt noch ein paar Zimmer hin, Platz habt ihr ja. Und es würde zum einen meinem ethischen Gefühl von stationärem Hospiz widersprechen, weil ich denke, dann hätten wir nicht mehr die familiäre Situation und diesen familiären Charakter. Und das andere ist halt auch, ich habe ein wachsendes Defizit mit jedem Bett. Ja, also jeder Tag, jeder Belegte kostet mich eigentlich 50 Euro. Und wenn ich 10 Betten habe, dann kann man sich das ausrechnen, dass ich bei 12 Betten noch mehr Defizit habe. Also nicht leistbar ist derzeit.
Wie kommen denn die Leute zu euch? Wird da im Krankenhaus der Kontakt vermittelt? Stößt man da durch Zufall drauf? Mhm.
Ja gut, wir arbeiten sehr intensiv jetzt nach 12 Jahren stationärem Hospiz hier in Ulm. Wir arbeiten sehr intensiv mit den Kliniken zusammen. Allem voran mit der Palliativstation der Uniklinik. Das ist eine sehr wertvolle Station. Dort werden die Menschen mit ihren Schmerzen erstmal eingestellt. Die Symptomkontrolle wird hier wirklich bestmöglich dargestellt und man guckt halt, dass man alles gut in den Griff kriegt. Und dann kann man beispielsweise wieder nach Hause entlassen oder ins Hospiz. Wir haben mit anderen Stationen, ob das jetzt Frauenklinik oder Onko, haben wir alle gute Kontakte mit den Sozialdiensten. Und mittlerweile, nach so vielen Jahren, weiß eigentlich auch jeder über das Prozedere, wie geht's ins stationäre Hospiz, wenn wir kurativ nichts mehr machen können. Es passiert allerdings auch sehr viel öfter mittlerweile, dass sich Menschen, die selbstbestimmt mit ihrer Gesundheit respektive Krankheit umgehen, schon mit Diagnosestellung oder in einem Stadium der fortschreitenden Erkrankung an uns wenden und sich erkundigen, was kann ich jetzt für mich tun? Wie kann die Reise weitergehen? Die Menschen werden immer selbstbestimmter, was auch ihre Behandlung anbelangt. Was früher sehr viel mehr dem Arzt anheimgestellt worden ist, ja, machen Sie, was Sie für richtig halten, wird heute doch vielfach kritischer gesehen. Die Menschen überlegen sich, ob diese Therapie richtig ist für sie oder ob sie möglicherweise eine alternative Therapie oder möglicherweise gar keine mehr haben wollen. Und so kommen die auch, erkundigen sich und wir kommen dann immer wieder so mit den Menschen in Kontakt und bleiben im Kontakt, auch manchmal durch eine ambulante Begleitung, bis es dann so weit ist, dass es zu Hause nicht mehr geht. Und dann schauen wir, dass wir einfach ganz normal die Aufnahmen machen.
Es ist aber sicherlich schwer für die Angehörigen zu sagen, okay, jetzt ist der Punkt gekommen,
ja,
es geht nicht
das
mehr.
Das ist schwer. Also für alle schwer, würde ich sagen, die Situation, jetzt geht es nicht mehr, da geht es oftmals leichter aus dem Krankenhaus. Wenn man dann sieht, ah, zu Hause geht es wirklich nicht, dann aus dem Krankenhaus ins stationäre Hospiz. Von zu Hause aus, da weiß man auch nie, wann der richtige Zeitpunkt ist. Ich wüsste es für mich ja auch nicht. Und wenn dann der Anruf kommt vom stationären Hospiz, wir hätten jetzt einen Platz frei, dann kriegen wir auch oft die Antwort, oh, da muss ich nochmal eine Nacht drüber schlafen. Und das müssen wir den Menschen einfach möglich machen, dass sie eine Nacht, möglicherweise auch nochmal zwei drüber schlafen, weil der Schritt schon sehr, sehr deutlich ist.
Da wiegt wieder das Soziale rein, weil ein leerstehendes Bett ist ja,
ja,
rein auf der Bilanz gesehen, ein Verlust.
So ist es. Aber das hilft ja nichts. Ich kann auch ein Bett nicht abrechnen, wenn jemand verstirbt in der Nacht und am nächsten Tag kommen erst die Angehörigen aus, was weiß ich, Hamburg oder da kann ich auch nicht sagen, nehmt euren Verstorbenen mit, ich kann nicht, ich kriege ja für den Tag kein Geld. Das ist einfach auch Hospiz, dass wir zwar auch rechnen müssen und erfolgreich rechnen, Gott sei Dank, aber dass wir wirklich uns die Freiheit bewahren zu sagen, und das tun wir und das tun wir nicht. Und ich habe auch schon eine Aufnahme gehabt, wo es nicht geklärt war, das war ein Gast, der kam aus dem Ausland, keine Krankenversicherung, wo ich sage, so what? Er ist jetzt hier und er braucht uns. Und dann haben wir eben mal keine Kostenzusage. Dann trägt sich das über die Gemeinschaft.
Was für Leute sind denn eben im Hospiz bei euch? Du sagtest jetzt zum Beispiel jemand aus dem Ausland. Mhm. Und Leute aus dem Inland, jung, alt.
Ja, alles durchgemischt. Also wir können mal grundsätzlich festhalten, es handelt sich um Menschen mit einer Krebserkrankung im Endstadium, im absoluten Endstadium. Und das trifft uns halt alle, egal was wir tun, ja, ob wir gesund leben oder auch nicht. Der Penner, der vorher am Karlsplatz noch mörderlich gesoffen hat, aber auch der absolut Gesundheitsbewusste. Es geht von der Altersstruktur her, unser jüngster Gast, der war 18 und das haben wir schon immer wieder so in diesem Alter, so bis 30. Und ja, natürlich das ganze Altersspektrum durch, aber in aller Regel eher jüngere Menschen. Also jüngere Menschen, die einfach überrascht sind, auch mit dieser Diagnose, wo die Krankheit einen sehr raschen Verlauf nimmt. Und das kann man dann natürlich nachvollziehen, dass dort gleich immer mit mehrere Probleme noch mit dranhängen. Oft sind es halt auch, weißt du, so Familien mit kleinen Kindern noch, wo dann die Finanzen nicht geregelt sind, oder es sind Menschen, die alleinstehend sind, die, wo auch vieles nicht deutlich und klar wird, oder die Kinder im Ausland. Also wir haben bei unseren Gästen einfach alles durchgemischt, ob jetzt älter, jünger, Männer, Frauen, wir haben auch die Herkünfte, wir haben natürlich auch Menschen, die aus der Türkei kommen, die islamischen Glauben haben. Wir beschäftigen uns damit, dass wir da auch, sagen wir mal, in der Versorgung uns adäquat verhalten. Wir haben schon indische Gäste gehabt. Also es ist ganz, was, wer uns braucht, darf kommen. Es gibt hier keine Grenze.
Wir gehen noch mal kurz in die Musik und sprechen dann darüber, wie geht man denn damit um, wenn vor einem jemand liegt und der liegt im Sterben. Nimmt man das mit nach Hause? Kann man das da lassen? Wie geht es den Angestellten damit? Wie geht es den Angehörigen? Wie geht man mit denen um? Um das alles geht es im nächsten Block, nach dem nächsten Lied. Und zwar ist das von Kobe Israelit. Zurück bei der Plattform auf Free FM. Heute zu Gast ist Claudia Schumann. Sie ist die Geschäftsleiterin vom Hospiz Ulm. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass auch viele junge Leute im Hospiz sind zum Sterben. Wie geht man damit um, wenn da jemand liegt mit 18, 20, man hat selbst vielleicht noch Kinder? Was macht das mit einem emotional als Angestellter?
Es macht wie jedes Sterben auch hilflos ein Stück. Es kann wirklich auch sein, dass ich mit einem Pfleger rede und er sagt, weißt du was, heute Abend bin ich da einfach an dem Bett gesessen und dann haben wir halt miteinander geweint. Es ist natürlich klar, wir können die Situation nicht ändern. Wir können auch das Schicksal, das die Menschen tragen müssen und auch die Jungen tragen müssen, nicht abnehmen. Wir können das einfach unterstützen und gucken, dass die, ja, das ist, dass dieser Prozess und dass dieser Weg, dass der so viel Unterstützung kriegt, wie nur irgend möglich. Das heißt also, dass wir uns kümmern, dass sich die Menschen wohlfühlen, dass ihre sozialen, ihre psychischen Bedürfnisse gedeckt sind, dass wir letzte Wünsche erfüllen, dass die Menschen keine Schmerzen haben, keine Atemnot, keine Übelkeit, keine Angst. Dafür können wir all unser Wissen und unser gesamtes Team, jeder mit seinen Kräften, was dafür tun. Aber wir können ihm sein Schicksal nicht abnehmen. Und das ist natürlich auch eine Lehre, die wir lernen müssen. Und es ist sehr schwierig, gerade bei jungen Menschen, es ist halt extrem schwierig. Und ich bewundere die jungen Menschen oft ganz besonders, die mit einer Klarheit und mit einer Deutlichkeit ihr Schicksal akzeptieren und ihren Weg gehen und auch vorangehen, die manchmal sogar die Eltern trösten und die Geschwister trösten und unglaublich stark geworden sind durch diese Krankheit und sich an irgendeinem Punkt dann auch wirklich loslassen und verabschieden können. Bewundere ich sehr und es macht ganz, ganz, ganz viel mit uns aus. Es ist einfach, ja, es ist, da stehst du da und denkst, das kann dein Kind sein, ja, und wie würdest du dich als Mutter verhalten? Und da ist ein Hospiz mit den Mitarbeiterinnen, mit den Sozialarbeiterinnen, den toll ausgebildeten Krankenschwestern, die sind schon besonderen Menschen, die in so einem Hospiz arbeiten, denke ich auch für die Angehörigen schon sehr hilfreich. Die Angehörigen werden halt auch mit aufgefangen und werden auch so ein Stück durch diese Situation mitgetragen.
Ja. Es gibt ja.
Es gibt von Astrid Lindgren so einen schönen Spruch von Ronja Räubertochter aus dem Buch. Und das heißt, lange saßen sie da und hatten es schwer. Aber sie saßen zusammen da und trotzdem war es schwer. Also das heißt, man hält sich, man gibt sich Kraft und unterstützt sich. Und trotzdem ist die Situation einfach nicht wegzumogeln. Die ist einfach schwer.
Es gibt ja die 5 Trauerphasen. Unter anderem gehört da auch Wut dazu. Da ist es vielleicht nicht so ruhig, wie wenn gerade die Trauer vorwirkt. Wie geht ihr mit solchen Situationen um?
Wir wissen natürlich, dass es Phasen gibt. Die hat uns Kübler-Ross ja schon beschert. Wichtig ist, dass wir wissen, dass es diese unterschiedlichen Stimmungslagen und diese unterschiedlichen Verarbeitungspositionen gibt in so einem Prozess und dass wir klar mal hadern und klar mal verhandeln und klar mal wütend sind auf die anderen, die weiterleben dürfen. Aber die überdecken sich und die kommen manchmal so daher und manchmal so und manchmal gleichzeitig und wieder durcheinander. Es ist ja kein klarer Aufbau. Und was aber deutlich wird, ist schon, dass letztlich, letztlich alles in der Akzeptanz landet und endet. Auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, ja, jetzt ist da was akzeptiert worden und man kann drüber sprechen, über das Sterben und auch wie weh das tut, jetzt gehen zu müssen und nicht mehr hier mitspielen zu dürfen auf der Erde, wo man doch einfach noch gar nicht richtig mitgespielt hat. Ja? Wenn so ein junger Mensch dann sagt, ja, aber ich wollte doch 3 Kinder, da kann ich auch nicht anders als plärren, ja, weil es wird nicht so sein. Und trotzdem merke ich, ob das jetzt junge Menschen sind oder auch ältere, dass an irgendeiner Stelle keine Resignation, sondern eine tatsächlich und wahre und ehrliche Akzeptanz dann da ist. Und das ist dann so ein Punkt, wo ich dann doch häufig sehe, dass sich die Menschen mehr und mehr in sich zurückziehen. Und dort so, ja, sich die äußeren Sachen, die dort passieren, also zuerst ist es der Fernseher, der ausgeschaltet wird, dann die Musik, dann werden die Besuche auf der Gartenterrasse plötzlich nicht mehr wichtig. Also dann werden irgendwann mal die Mitarbeiter auch nicht mehr so wichtig oder die Ehrenamtlichen und auch die Angehörigen, sodass sich schon deutlich abzeichnet, dass Sterbende so einen Weg in ihre innerstes Zentrum gehen und das dann mit dem Sterben halt wie so eine Art Konzentrat gibt. Und ja, der ist unterschiedlich, der Weg, und wie wir gehen halt auch ganz unterschiedlich. Es hängt auch in ganz persönlichen Sachen ab. Mit manchen Menschen, da habe ich einfach mehr Draht und dann bindet mich das mehr. Und bei manchen ist mir es halt nicht so gelungen, ist einem Kollegen oder Kollegin von mir gelungen.
Nimmst du das mit nach Hause?
Nee, eigentlich nicht. Wir gucken, dass wir sehr gut für uns sorgen und dass wir auch unsere Rituale haben. Also ein ganz, ganz blödes Ritual, aber ich verrate es jetzt trotzdem. Wenn ich nach Hause komme, dann setze ich mich hin und ich mache es alle aus, das ist ein Sudoku. Also ich hole meinen Kopf runter auf was ganz Einfaches, nämlich zahlt. Es ist umso schwieriger, umso besser. Und wenn das gemacht ist, dann fängt der Feierabend an. Andere haben wieder andere Rituale. Also ich fahre dann auch immer mit dem Fahrrad nach Hause. Das ist auch schon mal gut, dass der Kopf durchgelüftet ist. Wir gucken, dass wir über Supervision und auch Fachgespräche, kollegiale Gespräche uns hier gut halten und gut unterstützen. Und wir haben alle unsere Interessen und unsere Auszeiten neben der Arbeit, die mit dem nichts zu tun haben. Also die meisten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ganz ungewöhnliche Interessen. So. Ob das Trommeln ist oder Tanzen, also oder jetzt Heilpflanzen, Filzen. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und da sind wir immer auch bemüht, bei uns zu bleiben und auch nach unseren Kräften zu gucken. Also ich mache zum Beispiel viel Yoga, viel Meditation. Ja, wenn es irgend geht, nach Asien einmal im Jahr, um das dort noch intensiver zu machen, freue mich da dann auch schon immer richtig drauf. Und so hat jeder sein Ausgleich.
Hat sich denn deine Ansicht zum Thema Sterben, zum Thema Tod sehr verändert?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe unglaublich viel gelernt für mein Leben in den letzten Jahren. Auch, dass ich mich persönlich nicht immer so wichtig nehme und dass ich die Dinge im Leben doch stark relativiere. Und wenn ich dann so auch Sterben sehe, Sterben begleite, dann merke ich, dass da irgendeine Kraft noch ist und eine spirituelle Energie, die ich jetzt nicht nennen kann, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, aber das hat schon irgendwas Stärkendes auch. Das andere, was mich jetzt persönlich schon verändert hat, ist so, tatsächlich, als das Leben, als was im Fluss Seiendes, das ist immer so, ja klar, sagt ja jeder, das Leben ist im Fluss, dann sagt man das auch. Aber das wirklich zu begreifen, ist nochmal was ganz anderes. Und das andere ist wirklich auch so, den Tag zu schätzen, jeden Tag zu schätzen, wie er ist, auch wenn er mies ist und wenn er genauso grau ist wie der davor. Und trotzdem irgendwo zu sagen, dass ich lebe noch. Also ich bin in der Situation, ich kann immer noch was tun. Und da habe ich schon viel, ja, viel gelernt. Einfach auch viel gelassener zu bleiben und viel mehr bei mir. Und auch mich jetzt da nicht gleich irgendwie jetzt durcheinander bringen zu lassen. Ich glaube, das hat nicht nur was mit Älterwerden zu tun, es hat auch was mit dieser Arbeit zu tun.
Und mit Erfahrung.
Ja.
Eckst du dich manchmal an in der Gesellschaft dann draußen?
Ja. Also es ist so, wirklich so, wenn ich Menschen neu kennenlerne und man redet dann so und ja, was machst du? Und ich bin da ja nicht verschrocken, gell? Ich sage nicht einfach, ich bin Geschäftsführerin im sozialen Bereich, sondern ich sage, ich arbeite im Hospiz. Dann ist sofort eine Schweigeminute. Also wenn nicht sogar zwei oder drei. Und dann habe ich so das Gefühl, jetzt wissen sie irgendwie nicht mehr, was sie sagen sollen. Ja, also so wie, ist es ansteckend oder, ach nee, ja wirklich. Also so eher so, wir wollen damit nichts zu tun haben. Jetzt nicht dieses Thema, das beschwert uns ja. Und da bin ich aber, da bleibe ich recht fröhlich dann bei der Sache. Und dann merke ich, dass wenn so die ersten Hürden so genommen sind und man trotzdem das Thema jetzt nicht erfolgreich auf die Seite gedrängt hat, was ja mein Ziel dann war, dass sich dann sehr spannende Gespräche ergeben und dass letztlich schon viele sehr neugierig sind und es auch wissen wollen, was ist denn da, was machst du denn da, wie fühlt sich das an? Und ich denke, deshalb hört meine Arbeit nie auf, das ist immer irgendwie Lobbyarbeit. Ob ich jetzt zum Grillen eingeladen bin wie gestern Abend oder vorgestern, wo ich genauso gefragt werde und dann von meiner Arbeit berichte oder eben bei vielen großen Vortragsveranstaltungen in irgendwelchen großen Räumen, in großen Hallen. Es ist immer mein Thema, mich so zu verhalten und dieses Tabuthema so natürlich mitzunehmen, mit mir, dass ich sage, schau, so gehört es halt einfach dazu. Das tut dir auch nicht weh und es schadet nicht und es ist auch gar keinen Fall ansteckend.
Auf keinen Fall ansteckend. Wir hören noch mal ein Musikstück und sind dann zurück mit den letzten 10 Minuten der Plattform. Diesmal ist es ein Stück von Mama Nature. Bis gleich. Zurück bei der Plattform, heute mit Claudia Schumann, Geschäftsleiterin vom Hospiz Ulm. Und jetzt gibt es wieder was Neues neben dem Hospiz Ulm.
Ja, als wir das Haus umgebaut haben, hat unsere Schatzmeisterin mich erinnert, ich habe es nicht mehr richtig im Kopf gehabt, schon ein Vierteljahr danach. Habe ich zu ihr gesagt, Frau Markmüller, was machen wir jetzt? Mir ist langweilig. Also es ist wirklich so, dass ich immer irgendwo Ideen habe und gucke dann auch, was kann man Neues mit einbringen, was ist hilfreich, was brauchen wir noch bei uns im Hospiz? Und dass ich halt auch einen fabelhaften Vorstand habe, der mir da vertraut. Und der sagt, ja, in aller Regel, dann soll die Schumann das halt mal machen, das geht dann. Bei meinem letzten oder jüngsten Projekt waren sie dann nicht mehr so begeistert, dass sie gesagt haben, jetzt schon wieder. Aber ich habe es trotzdem, haben wir es geschafft. Zum 1. April dieses Jahres haben wir die Ulmer Hospizakademie gegründet. Die Öffentlichkeitsarbeit, die Seminar- und Vortragstätigkeit war schon immer ein wesentlicher Bestandteil der Hospizarbeit in Ulm. Unser Ziel ist es ja, wie ich dir vorher schon gesagt habe, dass wir dieses Thema Tod, Sterben, Trauer aus der Tabuzone herausholen wollen und einfach in unser Alltagsleben integrieren. Und dazu gehört Information und Bildung dazu. Wenn ich was weiß, dann kann ich anders mit einem Thema umgehen und bin nicht so spröd und habe nicht so viel Angst. Und deshalb gibt es schon lange Informationsveranstaltungen in Schulen, Religionsunterricht, Krankenpflegeschulen, an der Universität, in Sozialpädagogikschulen, also alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann. Kirchengemeinden kommen auf uns zu, Altengruppen, ehrenamtlichen Gruppen. Und wir haben mit dem Umzug in unser neues Haus halt auch die Idee gehabt, wir wollen noch mehr als ein gastfreundschaftliches Haus auch ein Haus sein, das ja Informationen bietet, das den Zugang sich wünscht und wo die Menschen leicht zu uns kommen können. So haben wir im letzten Jahr angefangen, kulturelle Veranstaltungen zu machen, Lesungen, Konzerte, Schauspiel. Wir haben jetzt die Möglichkeit in unserem Foyer und haben gemerkt, so kommen die Leute niedrigschwellig mal ins Hospiz und lernen uns bei der Gelegenheit kennen und lernen auch so ein bisschen die gute Atmosphäre im Haus und diesen guten Geist kennen. Und es ist uns wichtig, dass man Hospiz nicht mehr, wie ich vorher schon gesagt habe, wie mit Hospiz verbindet, sondern halt Hospiz. Und wir haben jetzt ein Programm rausgegeben, das ist auch auf unserer Homepage www.hospiz-ulm.de runterzuladen. Da sind über 60 Veranstaltungen und das ist auch wirklich, da ist von allem was drin, von Selbstpflege, Patientenverfügung, über Umgang mit Tod und Trauer.
Was treibt dich denn an, immer solche sozialen, schwierigen Themen anzupacken und umzusetzen?
Ja, das wird jetzt mein Vater auch fragen. Ja, der, ich glaube, für mich ist es echt wichtig, dass ich einen Sinn in meiner Arbeit sehe. Das Sinnhafte und dieses Zielgerichtete ist für mich wesentlich. Und ich arbeite halt einfach gerne mit und für Menschen. Der Mensch als solcher interessiert mich maßlos und ich bin da, was Menschen anbelangt, ungeheuer neugierig. Und da glaube ich, da bin ich genau an der richtigen Stelle und es hat mir noch nie was so viel Spaß gemacht wie die Arbeit bei Hospiz und es war noch nie was so sinnbringend.
So, wir haben noch eine Minute. Gibt es noch etwas, was du dir wünschst für die Zukunft, was du noch unbedingt sagen möchtest?
Nee, ich habe hier eigentlich jetzt keinen Wunsch. Ich bin da ganz offen, weil ich immer denke, es kommt, wie es kommt. Und so wie es kommt, ist es gut. Und ich bin nicht der, der einen Plan B in der Tasche hat.
Wir finden Plan A, glaube ich, auch ganz gut. Schön, dass du da warst.
Danke, dass ich eingeladen wurde. Hat mich sehr gut gefallen.
Und merci, dass du so ein heikles Thema ein bisschen erhellt hast heute.
Okay, danke.
Das war die Plattform auf FreeFM. Mein Name ist Carmen Santiago. Ich habe auch die Technik gefahren. Zu Gast war Claudia Schumann, Geschäftsleiterin vom Hospiz Ulm. Ich wünsche dir noch einen schönen Dienstag und weiterhin viel Spaß mit FreeFM.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt es zum Nachhören auf freefm.de.